Ja, meine Damen und Herren, die Zeit rinnt. Insofern sollten wir also jetzt auch pünktlich beginnen. Mein Name ist Christoph Demmerling, Institut für Philosophie. Ich wurde gebeten, die Veranstaltung zu moderieren. Ich will unseren Gast begrüßen, Frau Christine Zunke aus Oldenburg. Ich will Sie ganz kurz vorstellen. Frau Zunke hat Philosophie, Kunst und Literaturwissenschaft in Bremen und Hannover studiert. Dann 2007 in Hannover mit einer Dissertation abgeschlossen über Neurophysiologie und Willensfreiheit. Ihre Hauptarbeitsgebiete sind die Erkenntnistheorie, die Naturphilosophie, aber stets auch mit Bezug auf Fragen der praktischen Philosophie und Sozialphilosophie. Soweit ich Ihre Sachen kenne, deutscher Idealismus oder klassische deutsche Philosophie, kritische Theorie, moderne Naturwissenschaft, das sind so die wesentlichen Pfeiler. Und so ergibt sich im Grunde eine ganz spannende Konstellation. Die traditionelle kritische Theorie hat sich ja eher weniger mit der Naturwissenschaft beschäftigt, sondern war sehr stark auf die Sozialwissenschaften konzentriert. Hier haben wir eine Konstellation, die könnte vielversprechend sein und dem Projekt der Kritik frisches Blut in die Adern pumpen, damit ihm nicht ganz die Luft ausgeht, wie das Bruno Latour mal formuliert hat. Ich will vielleicht noch zwei, drei Publikationen von Frau Zunke nennen. Einmal das Buch Das Subjekt der Würde, Kritik der deutschen Stammzellendebatte 2004. Dann ein Buch Kritik der Hirnforschung, Neurophilosophie und Willensfreiheit von 2008. Und als Mitherausgeberin, wir müssen die Wissenschaft wieder menschlicher machen, Aspekte und Perspektiven der Naturphilosophie. Der Vortrag heute widmet sich dem Thema Gehirn und Geist über das Verhältnis von Material und Freiheit zum Gegensatz von empirischer Forschung und Reflexivität. Frau Zunke, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einleitung. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gefragt, ob ich denn jetzt mit einem Hirnforschungsthema eigentlich in diese Tagung hineinpasse. Aber ich denke mal, nachdem wir im zweiten Vortrag von Herrn Salomon gehört haben, ein Zitat von Heinz Maus, nicht auf das Thema als solches, auf seine Behandlung kommt es an, hoffe ich doch, dass ich in diesem Sinne, auch wenn es eigentlich um ein anderes Thema geht, als die, über die wir bisher etwas gehört haben, dann vielleicht ein Beispiel versuchen kann zu geben, was kritische Theorie im weitesten Sinne dann auch heute noch ist oder sein kann. Ich werde mich in diesem Vortrag nicht explizit auf Theorien oder Autoren der kritischen Theorie beziehen, um diese dann nach ihrer heutigen Aktualität zu befragen, sondern stattdessen möchte ich in der Analyse von aktuellen Theorien, die insbesondere in den Neurowissenschaften gerade diskutiert werden, die gesellschaftspolitischen Implikationen bestimmter erkenntnistheoretischer Ansätze aufzeigen. Für diese Reflexion auf die Verbindung von Erkenntnistheorie, Ideologie und Politik steht die kritische Theorie bis heute, würde ich sagen, wie eigentlich kein anderer philosophischer Ansatz. Um in die Schwierigkeiten des Verhältnisses von materiellem Gehirn und immateriellem Gedachten und vielleicht sogar freiem Geist einzuführen, um die es in der Hirnforschung insbesondere geht, werde ich mit einem kurzen Einblick in die Theorie des Substanzdualismus von René Descartes beginnen. An Descartes bekannter Unterscheidung zwischen denkender Substanz und materieller Substanz lassen sich sehr schön die Probleme aufzeigen, die später zum Streit zwischen Identitätstheoretikern und Dualisten geführt haben. Mit Schwierigkeiten dieser Art befasst sich heute die Hirnforschung, wenn sie nach der Beziehung zwischen neuronaler Aktivität und Gedanken fragt. Die Descartesche Trennung in res extensa, die ausgedehnte Substanz oder Materie, und res cogitans, die denkende Substanz, warf zwei Probleme auf, die ja bis heute eigentlich auch für das sogenannte Mind-Body-Problem sehr relevant sind. Erstens, wenn es getrennt von der ausgedehnten Substanz oder von dem physikalisch Messbaren eine denkende Substanz gibt, dann ist die denkende Substanz nicht ausgedehnt und nicht physikalisch messbar. Aber kann etwas, das keine Ausdehnung, keine Messbarkeit und also gar keine Materialität hat, überhaupt ein Dasein haben? Das ist die erste Frage. Also kann logisch überhaupt eine nicht ausgedehnte denkende Substanz existieren? Die zweite Frage hängt eng mit dieser ersten Frage zusammen. Sie lautet, wie kann eine Vermittlung zwischen ausgedehnter und denkender Substanz überhaupt stattfinden? Eine physikalische Wirkung auf ein ausgedehntes existierendes Material kann nur von etwas ausgehen, das ebenfalls irgendeine physikalische Existenz hat. Die res cogitans, die denkende Substanz, hat aber keine physikalische Existenz, sondern nur eine denkende Existenz. Das heißt, kann es hier überhaupt eine Vermittlung geben? Um also dem Gedanken eine Wirkmächtigkeit gegenüber dem Material zuzusprechen, müsste der Gedanke als etwas physikalisch Wirkliches, als eine Existenz im Material und damit als eine Res Extensa angenommen werden. Aber hiermit fällt die oben gemachte Trennung in Res Extensa und Res Cogitans dann wieder in sich zusammen. Die denkende Substanz wird der Sache nach zu einer materiellen, also materiell im Sinne einer physikalischen Existenz, was dann natürlich auch so etwas wie Strahlung, physikalische Kräfte und so weiter mit einschließen würde. Genau dies, dass diese beiden getrennten Substanzen wieder zusammenfallen, geschieht nicht erst in der heutigen Hirnforschung, wo das Gehirn, ein physikalisch wirkliches Material, die Gedanken erzeugen soll und insofern unsere Gedanken nicht substanziell verschieden von den elektrochemischen neuronalen Prozessen unseres Gehirns gedacht werden. Auch schon René Descartes selbst hat sich in diese logische Ungereimtheit verstrickt, die Res Cogitans als eine Res Extensa zu denken, indem er für die Vermittlung von Gedankenwelt und Körperwelt Animalgeister annahm, die über die Zirbeldrüse in die Nervenbahn gelangen und hierüber dann unsere Körperbewegungen unserem Willen gemäß steuern können. Eine solche Schnittstelle, die zwischen Denken und Körperbewegung vermittelt, kann aber wiederum nur eine physikalische Schnittstelle sein. Bei Descartes war es im Prinzip nach eine mechanisch vorgestellte Vermittlung, also die Animalgeister, die zwar sehr leicht und flüchtig, aber dennoch irgendwie materiell wirksam waren, haben dann in die Nervenbahn hineingewirkt. Heute wird diese Vermittlung als ein hochkomplexer neuronaler Prozess im Gehirn gedacht. Was der Descartes'schen und der heutigen Vorstellung gemeinsam ist, ist die Voraussetzung, die die Vorstellung einer solchen Schnittstelle zwischen Gehirn und Denken macht. Dass eine Wechselwirkung angenommen wird, bedeutet, dass wir es auf beiden Seiten mit physikalischen Phänomenen zu tun haben müssten. Und dies wiederum bedeutet, dass die Vermittlung zwischen verschiedenen, die erklärt werden soll, zwar erklärbar wird, aber nur darum, weil sie nicht mehr zwischen verschiedenen vermittelt, sondern zwischen gleichen. Die Res Cogitans wird sowohl in der Descartes'schen Vorstellung der Animalgeister in der Zirbeldrüse als auch in ihrer heutigen Erklärung als komplexes neuronales Geschehen im präfrontalen Kortex der Sache nach als eine materielle Substanz gefasst. Eine nicht ausgedehnte, nicht physikalische, rein denkende Substanz hätte, da sie keinen Raum einnehmen kann, auch keinen Ort. Und zwar weder im präfrontalen Kortex noch in der Zirbeldrüse. Eine nicht ausgedehnte Substanz wäre aber streng genommen eben darum, weil sie keinen Ort hat, kein lokalisierbares Dasein im Raum hätte, gar keine Substanz. Was uns zu einer Frage führt, die sehr viel radikaler klingt als die Frage danach, ob wir beispielsweise einen freien Willen haben, obwohl es im Grunde, wie ich zeigen werde, eigentlich eine und dieselbe Frage ist, nämlich zu der Frage, gibt es das Denken überhaupt? Also, dass es neuronale Aktivität im Gehirn gibt, das kann ich messen, aber Gedanken kann ich nur denken. Auch der Gedanke, dass eine neuronale Aktivität einem Gedanken entspräche, ist nicht das Resultat einer Messung, sondern eben bloß gedacht. Wenn ich diese Frage, also die Frage, ob es das Denken überhaupt gibt, am Ende meines Vortrages mit Ja beantworten werde, dann wird das wohl niemanden sonderlich überraschen. Das Entscheidende wird jedoch sein, dass ich auf dem Weg zu dieser Antwort zeigen will, dass das Verhältnis von Gehirn und Geist, von materiell bestimmtem Naturstoff und Freiheit, weder als Substanzdualismus noch als eine Identität gefasst werden darf. Es handelt sich bei diesem Verhältnis vielmehr um eine Antinomie, das heißt um einen notwendigen Widerspruch, dessen Notwendigkeit darin besteht, dass die widerstreitenden Seiten zugleich wechselseitig konstitutiv füreinander sind. Alle Varianten der beiden maßgeblich und heftig momentan gegeneinander diskutierten Theorien, der Identitätstheorie und der Theorie des Dualismus, führen offenbar auf unlösbare Probleme und haben zugleich gute Argumente für ihre Gültigkeit. Das kontradiktorische Verhältnis beider Annahmen stellt sich wie folgt dar. Die These der Identitätstheorie lautet, der Geist muss im Gehirn nicht nur seine notwendige Bedingung haben, also nicht nur ohne Gehirn kein Denken, sondern er muss im Gehirn zugleich seine hinreichende Bedingung haben, Das heißt, das Denken ist eine Hirnfunktion. Die Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, wie eng geistige Fähigkeiten an Hirnfunktionen gebunden sind, und es gibt keinen Grund, eine nicht materielle Substanz anzunehmen, die hinzutreten müsste, um Denken zu erzeugen. Im Gegenteil, gäbe es eine nicht materielle Substanz des Geistes, wäre es ihr als Nichtmaterieller unmöglich, auf das Material einzuwirken oder sogar mit ihm in Wechselwirkung zu stehen. Wäre es ihr hingegen möglich, müsste man sie als physikalisch annehmen und dann wäre sie widersprüchlich bestimmt als ein immaterielles Materielles. Denn physikalische Wirkungen erfordern immer physikalische Ursachen. Die Vermittlung zwischen neuronalen Prozessen und Bewusstseinszuständen müsste darum als notwendig und hinreichend angenommen werden, erscheine jedoch als hochkomplex. Darum entziehe sie sich dem Verständnis, vielleicht auch nur dem heutigen Verständnis, vielleicht prinzipiell unserem Verständnis, sie sei aber grundsätzlich als naturkausal determiniert anzunehmen. Die gegenteilige These der dualistischen Theorien lautet dagegen, der Geist kann nicht hinreichend durch das Gehirn oder durch irgendein Material bestimmt sein. Denn weil der Geist selbst nicht materiell, sondern ideell, sondern bloß gedacht ist, und weil er nicht empirisch, sondern nur reflexiv erkannt werden kann und darum nicht durch äußere Naturgesetze bedingt, sondern frei ist, darum sei es sogar ungereimt anzunehmen, dass der Geist seine notwendige Bedingung in irgendeinem Naturstoff, wie beispielsweise dem Gehirn, habe. Dennoch muss eine Vermittlung zwischen neuronalen Prozessen und Bewusstsein als wirklich angenommen werden, da Menschen mit ihrem Willen durch ihre Handlungen auf Körper einwirken können, also Geist auf Material wirkt, und da umgekehrt die Sinnesreize auf den Geist wirken, indem uns über sie die spezifischen Erscheinungen äußerer Gegenstände erst gegeben werden. Da aber dualistische Theorien nicht angeben können, wie diese von ihnen behauptete Vermittlung stattfinden soll, wurden sie in den letzten 200 Jahren zunehmend unpopulär. Die Identitätstheorien hingegen behaupten, dass sich das Problem einer solchen Vermittlung nur scheinbar stelle, während es in Wahrheit nichts zu vermitteln gäbe, da der Geist nur eine andere Erscheinungsform bestimmter Hirnzustände sei. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass das Gehirn-Geist-Problem als ein notwendiger Widerspruch, also eine Antinomie, erscheint, in dem sich zum einen die Notwendigkeit und zum anderen gleichzeitig die Unmöglichkeit einer Vermittlung zwischen Materiellem und Ideellem zunächst als gleichermaßen zwingend darstellt. Dies ist ein zu denkender Widerspruch, an dem hirnphysiologische Theorien, seien sie nun dualistisch oder identitätstheoretisch orientiert, immer wieder scheitern müssen, wenn sie ihn statisch nach einer Seite hin aufzulösen versuchen. In der neurophysiologischen Debatte wird das Problem der Vermittlung zwischen Gehirn und Gedanken nicht als notwendig widersprüchlich reflektiert, sondern heute überwiegend als ein sogenanntes Bindungsproblem angenommen, das prinzipiell auf naturwissenschaftlicher Grundlage lösbar sei, wobei allerdings, wie schon gesagt, die Art der Vermittlung als derart komplex angenommen wird, dass sie bisher nicht nachvollzogen werden konnte oder vielleicht auch niemals nachzuvollziehen sein wird. Bei dem Versuch, die Antinomie von Gehirn und Geist zur Seite des Materials hin aufzulösen, indem der Geist als eine physikalische Wirkung des Gehirns angenommen wird, bricht der Widerspruch in der Hirnforschung unweigerlich an anderer Stelle wieder auf. Zum Beispiel in der sogenannten Emergenztheorie, der zufolge die hohe Komplexität in eine neue Qualität umschlage. Neurophysiologen haben das Problem, dass der menschliche Geist oder das Mentale, wie die gerne sagen, gegenüber Naturgegenständen eine Besonderheit darstellt, die mit der Reflexivität des Selbstbewusstseins und der Vorstellung einer Freiheit des Willens irgendwie zusammenhängt. Zur Erklärung dieser Besonderheit steht Naturwissenschaftlern jedoch keine andere Möglichkeit zur Verfügung, als wiederum eine physikalische Verursachung in neuer, vielleicht noch unbekannter Art anzunehmen und das sogenannte Rätsel des Bewusstseins als einen hochkomplexen Zusammenhang zu begreifen. Dieser hochkomplexe Zusammenhang könne, wenn er ein Zusammenhang bleiben und nicht auf einen Bruch hinauslaufen solle, nur ein kausaler Zusammenhang sein. Es handele sich bei Gehirn und Geist darum, um eine, wenn auch bislang nicht zureichend beschreibbare, kausale Beziehung. Damit, wird der Geist dann jedoch wieder implizit als genau der Naturgegenstand gefasst, der er zugleich nicht sein kann, weshalb sich das Problem des sogenannten Rätsels des Bewusstseins überhaupt erst stellte. Der Sprung vom Material zum Ideellen soll also in der hohen Komplexität der neuronalen Verknüpfungen verborgen liegen. In diesem Zusammenhang kann man beispielsweise in der Zeitschrift Gehirn und Geist auch gerne mal von einer Überkomplexität und so weiter lesen. Das heißt, es ist nicht nur hochkomplex, es ist sogar überkomplex. Das zeigt, dass darin ein großes Rätsel verborgen liegt, was aber im Grunde kausal als lösbar gedacht wird, erst einmal. Da es nun im Gegenstandsbereich der Naturwissenschaften tatsächlich Fälle gibt, in denen naturkausale Verknüpfungen zu komplex sind, um vollständig nachvollzogen zu werden, fällt das grundlegende Problem der Hirnforschung, grundsätzlich verschiedene Gegenstandsbereiche voneinander ableiten zu wollen, zunächst gar nicht auf. Vielmehr erscheint es als ein weiterer Fall emergenter Entwicklung, wie die Biologie sie eigentlich schon sehr lange kennt. Anfang des letzten Jahrhunderts wurden zum Beispiel evolutionäre Entwicklungssprünge, also das Auftauchen gänzlich neuer Phänomene, die sich nicht hinreichend aus dem, woraus sie sich entwickelt haben, erklären ließen, von dem Biologen Lloyd Morgan untersucht. Er nannte solche neuen Qualitäten, die sich nicht auf die sie bedingenden Faktoren reduzieren lassen, Emergenzen. Später wurde dieses Phänomen dann aufgegriffen und in ein allgemeines Erklärungsmuster gefasst, um das Entstehen ganz neuer Eigenschaften bei komplexen Verknüpfungen zu bezeichnen. Emergenz bezeichnet das Auftauchen einer neuen Qualität. Durch den Terminus Emergenztheorie und auch durch die Art der Darstellung wird dabei jedoch suggeriert, dass die Bezeichnung eines Phänomens als emergent bereits eine Erklärung für das Auftauchen dieser neuen Qualität enthalten würde. Doch dies ist nicht der Fall, denn eine Benennung ist erst einmal keine Erklärung. Teilweise wird dann diese Emergenzterminologie von der Hirnforschung aufgegriffen. So wird heute auch das Phänomen des Mentalen als eine Emergenz betrachtet, die durch den neuen Grad der Komplexität der neuronalen Funktion unseres Gehirns entstanden sei, aber nicht durch Eigenschaften und Beziehungen zwischen den Teilen, also zwischen den Neuronen, aus denen sie bestehe, erklärt oder gar vorausgesagt werden könne. Die Emergenztheorie besagt also, dass höhere Systeme neue Eigenschaften haben, die nicht aus dem weniger organisierten Zustand ableitbar seien. Die Hirnforschung erkennt nun den Geist oder das Mentale als eine andere Qualität als das neuronale Substrat des Gehirns und schließt nun in Anlehnung an die Emergenztheorie, dass die hohe Komplexität der neuronalen Verbindung die Ursache für diese neue emergierende Qualität Bewusstsein sei. Durch die Komplexität im neuronalen System des Gehirns soll so ein höheres System des Mentalen entstanden sein. Dass die Emergenztheorie auch bezogen auf das Verhältnis von Gehirn und Geist bloß das Auftauchen einer neuen Qualität bezeichnen, aber nicht erklären kann, zeigt sich dann, wenn man fragt, was denn eigentlich das Kriterium sei, um von einem sogenannten höheren System reden zu können, also von dem Bewusstsein als einem höheren System als das neuronale System des Gehirns. Es ist bei genauer Betrachtung eben gerade nicht der schiere Grad der Komplexheit der Organisation, also nicht die Quantität der Verknüpfung von Neuronen, sondern es ist die neue Qualität selbst, in diesem Falle das Denken, das als ein anderes, als eine Summe von neuronalen Verbindungen erkannt wird und darum durch deren hohe Komplexität als ein höheres System der neuronalen Struktur erklärt werden soll, aber eben nicht erklärt werden kann. Denn gemessen wird die höhere Komplexität gerade nicht quantitativ am Grad der Komplexheit, sondern sie muss der neuen Qualität nachträglich als deren Ursache erst zugeordnet werden. Sie wird also erst dadurch zu einer höheren Komplexität, dass es den Geist als eine eigene, als solches bereits erkannte Qualität schon gibt, welche dann als durch die Komplexität des Gehirns hervorgebracht vorgestellt wird, was die Komplexität des Gehirns dann zu einer höheren Komplexität gewissermaßen erst qualifiziert, die diese neue Qualität des Denkens dann hervorbringe. Doch solch eine höhere Komplexität erklärt nicht das Emergieren einer neuen Qualität. Die Komplexität als Ursache der neuen Qualität anzunehmen, enthält einen Zirkel. Was die höhere Komplexität sei, ist bereits durch das Denken als eine andere Qualität vorausgesetzt und ist nicht durch eine naturwissenschaftliche Erklärung positiv einzuholen. Dies zeigt sich darin, dass die Emergenztheorie immer allgemein bleiben muss, und zwar gleich, ob sie die Entstehung des Lebens oder des Denkens bezeichnet. Die Emergenztheorie beruht sowohl auf der falschen Annahme, Quantität schlage zwangsläufig in Qualität um, als auch auf dem Missverständnis, eine Qualität sei schon durch ihr Umschlagen aus einer Quantität hinreichend bestimmt. Wäre letzteres der Fall, dann gingen verschiedene Qualitäten immer in unterschiedlichen Quantitäten auf und damit gäbe es keine verschiedenen Qualitäten mehr, also keine wesentlichen, sondern eben bloß noch graduelle Differenzen, Differenzen in der Anzahl der neuronalen Verknüpfungen. Qualitäten sind also verschiedene, sie ergeben sich in keiner Weise auseinander, sondern sie müssen gesetzt sein, in diesem Fall schon vorausgesetzt sein. Da Geist und Gehirn zwei verschiedene Qualitäten sind, gibt es rein logisch überhaupt keinen Weg von der einen zur anderen. Das Mehren des Wissens um Hirnfunktionen kann darum ebenso wenig den Weg zum Bewusstsein weisen, wie das Summieren von Punkten zu einem dreidimensionalen Körper führt. Neuronale Verknüpfungen sind immer naturkausal bedingtes Material, auch wenn man ihre Komplexität und die Varianz ihrer Vernetzungsmöglichkeiten als tendenziell unendlich annimmt. Das menschliche Denken hingegen ist als Selbstbewusstsein oder als Ich eine ideelle Einheit, unter der alle Vorstellungen und Gedanken gefasst werden. Also alle Gedanken, die ich habe, egal wie konfus und wirr sie auch sein mögen, haben die eine Gemeinsamkeit, meine Gedanken zu sein. Das heißt, sie stehen alle unter der Einheit des Selbstbewusstseins. Von der Komplexität neuronaler Verknüpfungen durch den Fortschritt des Wissens über seine komplexen Zusammenhänge zu der Idee der synthetischen Vollständigkeit menschlichen Denkens fortschreiten zu wollen, ist nicht nur ein empirisch unabsehbares Unterfangen, sondern schon der logischen Struktur nach wegen der qualitativen Differenz der Gegenstände unmöglich. Die tendenzielle Unendlichkeit der Mannigfaltigkeit der neuronalen Strukturen wird vielmehr selbst, wenn sie als vollständige Einheit gedacht wird, also als ein System, aus dem das Denken dann entspringt, zu einer Vernunftidee und ist somit kein möglicher empirischer Befund. Damit ist die Idee der vollständigen Komplexität der Hirnfunktion als ein System ebenso ideell wie die Einheit des Selbstbewusstseins. Und ein ideelles kann per Definitionem nicht im Material als eine empirische Eigenschaft gefunden werden. Die Versuche, den Geist in der großen Komplexität des menschlichen Gehirns zu verorten, fassen also implizit und uneingestanden die neuronalen Verknüpfungen in ihrer Mannigfaltigkeit unter die Idee der synthetischen Vollständigkeit als Einheit und erzeugen so einen Begriff, der zu aller materiellen Bestimmtheit des Gehirns transzendent ist und mit dem die Naturwissenschaft sich überhebt. Die für Teile der Neurowissenschaft offenbar so drängende Frage nach der Entstehung des reflexiven und eventuell sogar freien Geistes aus dem physischen Material kann nirgendwo hinführen. Eine im naturwissenschaftlichen Sinne befriedigende Antwort hierauf kann es ganz prinzipiell nicht geben, und zwar egal, welche Fortschritte die Neurophysiologie in den kommenden Jahrhunderten auch machen wird. Denn die logische Voraussetzung, hier zu einer positiven Antwort zu kommen, besteht immer in dem Widerspruch, dass das Material die kausale Ursache des Ideellen sei, was das Ideelle als eine physikalische Wirkung zu einem materiellen Gegenstand machen würde, welcher dann seiner Bestimmung nach eben gerade kein Ideelles sein kann. Die konsequenteste Antwort der Neurophysiologie, die ich sehr schätze, auch wenn ich sie nicht teile, lautet darum, dass das Ideelle ein bloßer Schein sei, dem keine Wirklichkeit korrespondiere und dass der Geist eben nicht reflexiv und frei sei, sondern eine bloß natürliche Funktion des Gehirns. Sinngemäß gipfelt dies in dem Widerspruch, mit der Neurophysiologin Patricia Churchland sagen zu müssen, wir haben gar kein Bewusstsein, das kommt uns nur so vor. Unser Geist ist nicht wirklich, wir denken ihn bloß. Wir Philosophen haben das schon immer gewusst. Dass wir das Denken nur denken, ist hierbei eine erfreulich wahre Einsicht. Doch die Schlussfolgerung, dass es den Geist darum, weil er Gedachtes ist, in Wirklichkeit gar nicht gäbe, weist doch einige erkenntnistheoretische Mängel auf. Diese Konsequenz unterstellt nämlich einen Wirklichkeitsbegriff, der das Vermögen, welches Begriffe, also auch den Begriff der Wirklichkeit, bilden kann, als unwirklich verwirft. Nach David Laser, Professor für Astrophysik der Harvard University und auch ein sehr konsequenter Denker in dieser Richtung, nach David Laser habe das menschliche Bewusstsein vom objektiven Standpunkt der Naturwissenschaften ausgesehen, Zitat, weder Sinn noch Verstand, Zitat Ende, weil es radikal zufällig, das heißt nicht kausal erfassbar sei. Damit meint er, dass es keine physikalische Funktion gebe, die das Bewusstsein erfülle. Es lasse sich ihm zufolge nicht nur nicht erklären, wodurch Bewusstsein verursacht werde, es lasse sich zudem auch keine Wirkung benennen, die es auf andere Phänomene habe. Das heißt also, wenn man jetzt ganz billig sagen würde, ja wieso, ich kann doch frei meinen Arm heben und senken, wie ich will, das kann doch mein Wille steuern, dann kann ein Naturwissenschaftler vom ersten Bereitschaftspotenzial im Gehirn über die Nervenstränge hin zur Muskelkontraktion mir eine prinzipiell geschlossene naturkausale Kette aufzeigen, in der natürlich irgendwie keine nicht physikalische Einwirkung auftaucht. Ist banal, aber in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal erwähnenswert. Also es gibt keine Wirkung, die der Geist, die das Bewusstsein auf irgendein Phänomen habe, sagt er. Da Bewusstsein demnach ohne physikalische Ursache und Wirkung sei, sei es gleichsam nichts. Es sei lediglich als unerklärliche Innenperspektive irgendwie anwesend, aber ohne Außenwirkung und damit letztendlich auch ohne Bedeutung. Diese absurde Verkehrung, der Natur Sinn und Verstand zuzusprechen und dem Denken Sinn und Verstand abzusprechen, folgt konsequent aus einem Wirklichkeitsbegriff, der ausschließlich das empirisch Zugängliche erfasst, dieses teleologisch deutet und ohne Reflexion auf die in Verstand und Vernunft gründenden Voraussetzungen dieses naturwissenschaftlichen Vorgehens auskommt. Ein solcher Wirklichkeitsbegriff macht das, was Immanuel Kant Erscheinung nennt, zur an sich seienden Wirklichkeit. Das Resultat hiervon ist die Idee von einem System der Natur, in das sich alle sinnlichen Gegenstände kausal einfügen lassen. Nur dasjenige, was Voraussetzung aller Naturerkenntnis ist, entzieht sich ihr, da es eben nicht sinnlich, sondern nur reflexiv zugänglich ist. Da die Natur als durchgängiges System und eben darum mit Sinn und Verstand nach Laser, also durch das Prinzip der Kausalität rational erfassbar erscheint und als solches erkannt wurde, darum erscheint Laser das, was sich hier nicht einfügen lässt, nämlich der menschliche Verstand, der diese kausalen Zusammenhänge erkennt, aber gerade darum eben nicht unter sie gefasst werden kann, als ohne Sinn und Verstand. Doch die meisten Neurophysiologen sind in den Interpretationen ihrer Forschungsergebnisse leider, kann man vielleicht sagen, weniger konsequent als Churchland oder Laser. So bestreiten sie oft nur die Wirklichkeit der Freiheit, des Willens, nicht aber die Wirklichkeit des Bewusstseins. Der menschliche Wille und die durch den Willen gesetzten Zwecke haben auch keine physikalische Gestalt. Darum wird der freie Wille von Hirnforschern wie beispielsweise Gerhard Roth oder Wolf Singer als ein bloßer Schein des Neuronenfeuers angesehen. Doch zugleich würde es Autoren wie Roth oder Singer absurd erscheinen, das Bewusstsein selbst zu leugnen, weil sie selber welches haben, gehe ich einfach mal von aus, obwohl auch dieses Bewusstsein natürlich ohne irgendeine physikalische Gestalt im strengen Sinne ist. Deshalb müssen Sie dem Bewusstsein eine physikalische Gestalt in Form von neuronalen Prozessen zuordnen und diesen neuronalen Prozessen dann wiederum ideelle Wirkungen zuschreiben. So bleibt die Hirnforschung vor unlösbaren Fragen, wenn sie Bewusstsein erklären will. Neuronale Prozesse sind naturwissenschaftlich beschreibbar. Beschrieben werden die höheren Hirnprozesse bezogen auf die mentalen Inhalte, die ihnen korrelieren, als Funktionen. Als Organfunktion werden sie so wesentlich auf einen immateriellen Zweck bezogen, nämlich den Zweck des Geistes, des Denkens und des Bewusstseins überhaupt. Also das heißt, man hat eine Form zu sagen, das Gehirn ist zum Denken da. Das heißt, ein materielles Organ hat eine ideelle Funktion. Aus diesem Widerspruch kommen sie nicht raus. Denken bezeichnet dagegen keine neuronale Organfunktion, auch wenn ihm solche Organfunktionen in irgendeiner Weise immer zugeordnet werden können, sondern Denken bezeichnet im weitesten Sinne das tätige Bewusstsein, wie beispielsweise das Begreifen neuronaler Funktionen. Es liegt im Denken, Begriffe zu bilden und zu verknüpfen. Damit ist es zum einen auf Erscheinungen verwiesen, die ihm sinnlich gegeben werden und die es begreift. Zugleich gehen die Begriffe als Abstraktion aber immer über jede Erscheinung hinaus. Zudem lassen sich auch Begriffe von nicht-sinnlichen Gegenständen bilden, sodass das Denken durch Reflexion auch einen Begriff von sich selber bilden kann. Den Geist oder das Denken als immateriell zu bezeichnen, ist daher keinesfalls falsch. Es ist jedoch dann irreführend, wenn suggeriert wird, dass es eine eigenständige Existenz unabhängig vom Material habe. Die Annahme einer geistigen Entität gegenüber einer von ihr gänzlich abgetrennten materiellen führt zu den klassischen Fehlern des Zwei-Welten-Dualismus. Das Leugnen einer wesentlichen Differenz zwischen Denken und neuronalem Geschehen führt zu den Fehlern des Reduktionismus der Identitätstheorien. So bleiben beide Theorien immer in sich widersprüchlich. Es zeigt sich, dass die vollständige Abtrennung und Isolierung von Materiellem und Ideellem hier zu keinem Ergebnis führt. Insbesondere das menschliche Gehirn lässt sich nur über den ideellen Zweck, Material des ideellen Vermögens zu sein, wissenschaftlich begreifen, nämlich als das Organ, das uns zu denkenden Wesen macht. Und so ist der Gegenstand der Hirnforschung, zumindest wenn Sie sich um das menschliche Gehirn kümmern, genau das, als was das Gehirn in den Widersprüchen ihrer Theorien erscheint, die den Geist entweder hypostasieren oder reduzieren, nämlich Material und Idee. Doch die gesuchte Vermittlung, die das Gehirn darstellen soll, ist auf neuronaler Ebene nicht zu finden. Kraft bestimmter Negation lässt sich sagen, dass der Vorgang des Erkennens physikalischer Zusammenhänge etwas anderes ist als die physikalischen Gehirnvorgänge, die bei diesem Erkennen stattfinden. Sogenannte mentale Zustände wie Erkennen, Fühlen oder Assoziieren sind nichts Leibliches. Doch ohne leibliche Gestalt, etwa durch das Steigen des Blutdrucks, Steigerung der Muskelspannung oder Steigerung der Hirnaktivität, hätten sie überhaupt kein Dasein, könnten sie nicht gefühlt oder gedacht werden. Bewusstseinsinhalte zeigen sich vermittelt in körperlichen Prozessen, was der Formulierung nach bedeutet, dass sie von diesen körperlichen Reaktionen verschiedene sind. Schlichtes Beispiel, hoher Blutdruck ist kein Zorn, aber Zorn geht oft mit hohem Blutdruck einher. Ob jetzt Menschen mit hohem Blutdruck eher zum Zorn neigen oder zornige Menschen zu hohem Blutdruck, lässt sich empirisch nicht entscheiden, weil die Statistik eben nur die Korrelation zeigt, aber kein kausales Verhältnis von Ursache und Wirkung. Bewusstseinsinhalte sind erst und nur mit körperlichen Prozessen, niemals ohne sie, womit dann im Resultat der Verleiblichung jedes empirische Unterscheidungsmerkmal fehlte und sie faktisch identisch gesetzt wären. Als Verleiblichung bezeichnet Hegel den, Zitat, unmittelbaren Übergang der innerlichen Empfindung in die leibliche Weise des Daseins, Zitat Ende. Der Zusammenhang kann nicht kausal sein und doch manifestiert sich an dieser Stelle bei Hegel das, was nicht der Naturkausalität unterliegt, in naturkausalen Prozessen. Die ganze Antinomie von Gehirn und Geist verbirgt sich hier in der Formulierung unmittelbarer Übergang. Etwas, Geist, geht in etwas anderes, Leiblichkeit, über. Aber dieser Übergang ist ohne jede Vermittlung, er ist unmittelbar. Nach dem Wie zu fragen ist müßig, die Unmöglichkeit einer befriedigenden Antwort ergibt sich aus dem oben dargestellten antinomischen Verhältnis von Ideellem und Materiellem, deren Gegensätzlichkeit unaufhebbar ist, weil sie nur gegeneinander bestimmbar sind. Also ideell ist, was kein Material ist und umgekehrt. Weder das Ideelle noch die Wirklichkeit seiner Vermittlung mit dem Materiellen lässt sich jedoch durchgehend konsequent bestreiten, ohne sich lächerlich zu machen, da durch die zielgerichtete Handlung, die einen Zweck verfolgt und entsprechend auf das Material einwirkt, der Wille eine sichtbare physische Wirkung hat, indem willentlich gesetzte Zwecke im Material realisiert werden. Beispielsweise im sinnvollen Aufbau eines neurophysiologischen Experimentes. Und zwar geschieht dies, ohne dass eine gegen die Naturgesetze verstoßende Einwirkung in die physikalischen Zusammenhänge der Welt aus einer fremden Sphäre des Geistes heraus stattfindet, wie es streng dualistische Theorien teilweise nahezulegen scheinen. Was haben wir jetzt? Also es gibt Kausalität der Natur, es gibt das Denken, dass dieser Kausalität der Natur nicht unterliegt, sondern sie erkennt und setzt. Es gibt bestimmte Natur und es gibt durch sich selbst bestimmbaren Willen. Wie dieses beides sich miteinander vermittelt, ist mit den empirischen Methoden der Naturwissenschaften nicht fassbar, weil eine solche Vermittlung das Ideelle enthalten muss und darum nicht im Material aufgehen kann. Dennoch erweist sich die Vermittlung als real, indem der Wille die Ursache einer Handlung ist, durch die ein autonom gesetzter, ein vorher gedachter Zweck, der eben nicht aus der Naturkausalität selbst hervorgeht, in der Welt, also im Material, realisiert wird. Die Realisierung eines Zweckes aus Freiheit im Material, gemäß den Naturgesetzen, ist als Prozess der Vermittlung zugleich eine Realisierung von Freiheit. Da diese Realisierung des Willens im Material wirklich ist, muss auch die ihr zugrunde liegende Vermittlung als wirklich und darum natürlich auch als möglich angenommen werden. Doch diese Vermittlung kann der Sache nach nicht kausal sein. Wenn sie es wäre, erklärte sie nämlich nicht die zur Frage stehende Wirkung aus Freiheit. Da das Bewusstsein sowie die Wirkung des Willens als Handlung real gegeben sind, muss dem Geist die Gemeinschaft mit der Welt zugemutet werden und umgekehrt. Und das heißt für die wissenschaftliche Erforschung dieses Zusammenhanges, dem Denken muss der antinomische Widerspruch zugemutet werden. Denn die Antinomie lässt sich nicht so lösen, dass eine Seite in die andere vollständig aufgelöst wird, also nicht aufgehoben, sondern aufgelöst wird, indem man sagt, das Ideelle sei ein bloßer Schein oder indem man die Wirkung des Ideellen ohne Vermittlungsmöglichkeit zum Material in der bloß ideellen Sphäre belässt. Darum sind die Lösungsversuche des Gehirn-Geist-Problems durch Identitätstheorie und Dualismus sowohl einander widersprechend als auch jeweils in sich widersprüchlich. Betrachtet man nun das antinomische Verhältnis von Geist und Gehirn genauer, so sind darin die einander entgegengesetzten, also Geist und Gehirn bzw. naturkausal bestimmtes Material und Reflexivität oder Freiheit, nur negativ gegeneinander bestimmbar und insofern zugleich konstitutiv füreinander. Damit sind sie schon, ganz abstrakt betrachtet, in einer Einheit. In den Produkten der zielgerichteten menschlichen Tätigkeit, die das Naturmaterial nach einem gedachten ideellen Zweck gestaltet, findet sich die konkrete Einheit von Freiheit und Material. Denn diese zielgerichtete Tätigkeit der Naturbearbeitung ist ein in der empirischen Welt stattfindender Prozess, in dem Ideelles und Materielles als Momente dieses Prozesses praktisch vermittelt sind. Damit erweist sich der in der Antinomie enthaltene Widerspruch nicht bloß als eine Zumutung für das Denken, sondern zugleich als konstitutiv für die menschliche Handlung, in der ein Naturstoff nach Zwecken aus Freiheit gemäß den Naturgesetzen geformt wird. Indem hiermit das Verhältnis von Ideellem und Materiellem für die Willensfreiheit des Menschen bestimmend ist, und eben nicht allein das Ideelle oder allein das Materielle, sondern das Verhältnis von beiden, etwa in Form neuronaler Verschaltung oder was auch immer, ist die Naturseite des Menschen immer konstitutiv für seine Freiheit und für die Realisierung seiner Freiheit. Die Vorstellung, der Mensch sei auf der einen Seite frei in seinem Geist und auf der anderen Seite bedingt in seiner Materialität, ist darum grundfalsch. Doch Gehirn und Geist unterliegen verschiedenen Prinzipien, da das Gehirn naturkausal determiniert und der Geist reflexiv und damit frei ist. Darum lässt sich die Möglichkeit ihrer Vermittlung nicht naturwissenschaftlich beschreiben, weil hier, wie schon gesagt, nur Naturkausales beschrieben werden kann, also genau das, was der Geist nicht ist, worin der Geist sich nicht fassen lässt. Zugleich ist aber daran festzuhalten, dass der Mensch Einheit von Man könnte sagen, von Gehirn und Geist ist. Man könnte auch klassisch sagen, dass der Mensch vernunftbegabtes Sinnenwesen ist. So steht der Mensch unter zwei Prinzipien, dem Prinzip der Kausalität nach Gesetzen der Natur und dem Prinzip seiner Selbstbestimmung, der Freiheit. Die Frage ist weiterhin, wie genau die Vermittlung dessen aussieht, was einander auszuschließen scheint. Die Antwort darauf wurde eben gerade schon angedeutet. Die vermittelnde Schnittstelle zwischen Gehirn und Geist, welche einerseits naturkausal bestimmt wäre, aber zugleich das Prinzip der Freiheit enthielte, kann es nicht im Gehirn als eine durch einen neuronalen Naturprozess zu leistende Vermittlung geben. Doch die gesuchte Vermittlung von Naturkausalität und Freiheit lässt sich dort finden, wo die Zeitreihe von Ursache und Wirkung übersprungen wird, indem das vorgestellte Resultat Ursache seiner Realisierung im Material ist, nämlich in der geplanten und zielgerichteten Tätigkeit des Menschen, also der Arbeit im weitesten Sinne. Jetzt nicht als Lohnarbeit, sondern als zielgerichtete Tätigkeit. Idee durch das Prinzip der Freiheit bestimmt und Material bestimmt durch Kausalität nach Gesetzen der Natur, werden in der zielgerichteten Tätigkeit eines Menschen praktisch miteinander vermittelt. Das Gehirn-Geist-Problem stellt sich dann als unlösbar dar, wenn man das Vermittelnde im Organischen zu erkennen sucht. Dagegen findet in der zielgerichteten Tätigkeit eine reale Vermittlung statt, indem die vorgegebene Natur nach willentlich gesetzten Zwecken umgebildet wird. Durch die Arbeit erhält die Idee als etwas, das zunächst nicht im Material, sondern nur in unserem Bewusstsein ist, einen Niederschlag im Material und wird so Realität. Im Prozess des Arbeitens zeigt sich also der wahre Gehalt dessen, was Identitätstheorie und Dualismus vereinseitigt und abstrakt gegenüberstehen, stellen, als Momente derselben Bewegung. Die bloß ideelle Existenz, beispielsweise eines Flugapparates, der nur in meinen Gedanken existiert, wird durch seine Produktion zur materiellen Existenz, in der Gedanke und Material sich zur Einheit verbunden haben. Diese Verbindung existiert folglich nur in gezielt hergestellten Gegenständen, in Artefakten, nicht in bloß natürlich entstandenen Gegenständen. Darum lässt sie sich beispielsweise in einem Flugzeug finden, aber nicht in einem menschlichen Hirn, dort ebenso wenig wie in einem Kieselstein oder in einem Baum. Und diese Verbindung ist keine physikalische Materialeigenschaft, die sich rein naturwissenschaftlich beschreiben ließe, sondern sie zeigt sich allein in der Reflexion, welche im Flugzeug die zugrunde liegende Idee wiedererkennt, nach der das natürliche Material gezielt nach einer Funktion neu geformt wurde. In der Arbeit und ihren Resultaten erscheinen Material und Idee, welche nach einem bloß natürlichen Material wie dem Gehirn, In der Arbeit und ihren Resultaten erscheinen Material und Idee, welche im Gehirn nicht zu einer Einheit zusammengezwungen werden konnten, welche aber auch nicht als getrennte Entitäten erklärt werden konnten, als Momente ein und desselben Prozesses. Das widersprüchliche Verhältnis von Material und Idee, das sich für die moderne neurophysiologische Forschung im menschlichen Gehirn zu manifestieren scheint, hat keine naturwissenschaftliche Lösung. Es hat einen praktischen Verlauf, in dem sich als übergeordnete Einheit zweier gegeneinander bestimmter Momente der menschliche Arbeitsprozess erweist. Diese Einheit beider Prinzipien, Naturkausalität und Freiheit, ist damit konstitutiv für die Art, wie Menschen sich als vernunftbegabte Naturwesen mit der Natur vermitteln, nämlich nicht über eine Organfunktion, sondern über eine bewusste und tätige Auseinandersetzung. Diese bewusste und tätige Auseinandersetzung, die Reflexion darauf, dass unsere Gesellschaft auch unter Bedingungen der Herrschaft nur zu begreifen ist als etwas, das im Freiheitsvermögen des Menschen gründet, geht unter der Prämisse, dass der Geist seine hinreichende Bedingung in den komplexen neuronalen Verknüpfungen des Gehirns habe, vollständig verloren. Vielmehr entwerfen Neurophysiologen wie etwa Wolf Singer ein Bild von unserer Gesellschaft, dass sie als aus dem Naturprozess der evolutionären Entwicklung unserer Gehirne durch arterhaltene Verhaltensanpassung resultierend darstellt. Wird unser Denken und mit ihm jede Organisation des Zusammenlebens als Gesellschaft als auf neuronale und damit naturkausale Prozesse zurückführbar gedacht, dann stehen gegebene gesellschaftliche Verhältnisse im Grunde ebenso außerhalb jeder Kritik wie alle anderen Naturerscheinungen auch. Die Kritik am Bestehenden erklärte sich so, als bloßer Teil eines evolutionären Prozesses zur Schaffung etwa besserer Lebensbedingungen für unsere Art, und jeder bestehende gesellschaftliche Zustand wäre als Resultat eines solchen Naturprozesses zugleich als der derzeit historisch Bestmögliche bestimmt. Wenn also der Widerspruch zwischen Material und Freiheit zur Seite des Materials hin aufgelöst werden soll, wie das heute überwiegend passiert, was zugleich dann die empirische Forschung in den Stand der einzigen Wissenschaft erhebt, so erweist sich dies, auch wenn es erstmal als bloße Naturwissenschaft daherkommt, als ein hochpolitischer Akt. Eine kritische Theorie der Gesellschaft muss unter diesen wissenschaftlichen Vorgaben immer als unwissenschaftlich erscheinen, da der Begriff der Gesellschaft selbst bestenfalls als Sprachspiel oder Konstrukt, schlimmstenfalls sogar als im schlechten Sinne metaphysisch angesehen wird, weil Gegenstände der Reflexion keine positive materielle Gegenständlichkeit haben und also als substanzlos erscheinen. Die Auflösung dieses Widerspruches zur Seite des Materials hin setzt zugleich erkenntnistheoretische Prämissen voraus, unter denen die menschliche Freiheit nicht einmal begrifflich gefasst, geschweige denn ihre gesellschaftliche Realisierung gefordert oder auch nur gedacht werden könnte. Es bleibt daher nach wie vor die aktuellste Aufgabe jeder kritischen Philosophie, in der wissenschaftlichen Reflexion auf die Art und Weise der Gestaltung menschlicher Freiheit sowohl die Möglichkeit ihrer gesellschaftlichen Realisation aufzuzeigen, als auch das Fehlen von realisierter Freiheit und seine systematischen Ursachen zu benennen. Und zwar so lange, bis gesellschaftliche Bedingungen hergestellt sind, angesichts derer diese Aufgabe als erledigt angesehen werden kann. Vielen Dank. Thank you.